Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Secret Vibes. Heute ein bisschen ungewohnt. Ich melde mich direkt vom Schneidetisch hier. Du hörst und siehst heute den zweiten Teil der Session, wo ich mit Gerard über das Hospiz-Thema spreche. Und heute geht es darum, was kannst du tun, wenn du dort auch mal arbeiten möchtest, wenn du dich mal informieren möchtest. Wie kommst du in so ein Hospiz rein? Welche Ausbildung, welche Zertifikate und alles? Was brauchst du dafür? Darüber sprechen wir heute.
Jetzt hast du ja da schon einige Jahre Erfahrung und hast wahrscheinlich auch gemerkt, du hast den Erstkontakt auch mal zu Situationen gemacht, in denen es unpassend war. Und dann hast du die Reaktion ja von den Leuten gemerkt. Jetzt kenne ich das von einigen. Die haben diese Ängste. Ja, was brauchst du denn da? Wie haben die dich überhaupt reingelassen? Also die Hospizbetreiber dich da reingelassen. Was hast du für eine Ausbildung dafür gemacht? Und hinter dir, wenn ich jetzt da bei dir, hinter dir die Wand angucke, da hängt nicht ein einziges Zertifikat, was dich in irgendeiner Form formal dafür qualifiziert, was du seit Jahren jetzt da machst. Und das ist für viele so ein Hürdenschritt. Oh, da traue ich mich ja noch gar nicht, da brauche ich ja noch eine Seelsorgeausbildung und vielleicht noch irgendeine therapeutische, wäre auch nicht schlecht. Oder. Kann man dem in irgendeiner Form sagen, dass Hospize dafür offener sind? Oder hängt es wirklich von Haus zu Haus ab? Wer da jetzt so rein schon, darf, wie du?
Ich glaube schon, dass grundsätzlich Hospize offen sind und auch auf eine bestimmte Art und Weise offen sein müssen, weil ja, sage ich mal, so dieses allgemeine Bild eigentlich ist, ein Hospiz ist so ein ganz trüber und düsterer Ort, wo die Leute zum Dahinsiechen dahin gehen, wie du es vorhin auch gesagt hast. Und es geht ja einfach darum, auch zu zeigen, hey, hier findet Leben statt und es ist eine Begleitung einer Lebensphase eines Menschen oder eines Angehörigen. Deswegen glaube ich, ist so eine grundsätzliche Offenheit schon auch da. Also, und sonst würde es auch nicht so viele Instanzen geben, die vom Ehrenamt dort quasi bedient werden. So. Aber natürlich gleichzeitig habe ich auch schon gehört von Leuten, die auch Versuche gemacht haben, irgendwie Kontakt aufzunehmen und in Hospiz oder in der Palliativstation tätig zu werden, dass es da auch genauso Informationen gibt wie, nee, wollen wir jetzt hier nicht.
So. Mhm. Also kommt tatsächlich auf den Träger oder das Haus oder die zufällige, die Leitung oder wer auch immer diese Entscheidung trägt, der dir die Tür öffnen kann oder zumachen kann.
Das glaube ich schon. Und ich glaube aber auch, und letztendlich ist es ja bei mir auch so gewesen, weil ich habe, glaube ich, jetzt mal auf dem Papier oder auf dem Zertifikat wenig von diesen Qualifikationen, die man jetzt eigentlich so auf diesem klassischen Standardweg vorweisen können müsste, um zu sagen, so das kann ich jetzt halt hier vorweisen. Mhm. Ja, ich habe mal ein paar Massagekurse gemacht. Das meiste, was ich aber mir antrainiert habe, habe ich in Praxis gemacht. Also in 2 Jahren habe ich angestellt bei einem Bildungsträger Massagen gegeben und darüber ungefähr 2000 Massagen gegeben. Kenne Leute, die haben 10 Massagezertifikate, aber haben vielleicht 10 Massagen gegeben. Kann man sich dann jetzt halt fragen, was ist für die Praxis, also vor allem für die Praxis, wo es darauf ankommt, ja auch in kurzer Zeit eine Beziehung und eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen, so wie das im Hospiz der Fall ist. Da kann ich ja nicht sagen, jetzt habe ich Frau XY kennengelernt, die ist jetzt bei uns im Hospiz eingezogen, jetzt braucht die, die wünscht sich gerne Thai-Massage. Ich kann aber nur schwedische Massage. Ja, Frau XY, ich gehe jetzt mal los und suche mir meinen Thai-Massagekurs und den buche ich dann und dann mache ich den und dann komme ich wieder zu Ihnen. Dann sind ja vielleicht 3 Monate rum und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist dann Frau XY gar nicht mehr bei uns im Haus.
Ja.
So, deswegen, ich weiß ja auch, dass in Deutschland so eine Kultur da ist, man muss für alles zertifiziert sein und qualifiziert sein und dann soll man am besten noch 10 Jahre Berufserfahrung mitbringen. Das Problem haben ja schon Berufsanfänger heute nach dem Studium, also die sollen dann 25 Jahre sein, sollen ein Studium haben, sollen 10 Jahre Berufserfahrung haben und noch irgendwelche Zusatzqualifikationen. Funktioniert ja alles so nicht. Und deswegen glaube ich, also oder habe auch aus meiner Erfahrung so das erlebt, dass wenn man da ist und auch bereit ist, sich in bestimmte Dinge erstmal reinzufühlen und auch reinzuarbeiten und zu gucken, was braucht es denn hier, entstehen plötzlich völlig neue Profile von dem, was man da auch besetzen und bedienen kann. Ja? Ich glaube, wenn ich hingehe irgendwo und sage, und jetzt kommen wir wieder auf diese Frage, die Auswahl der Gäste, wie gehe ich daran und sage, ja, ich spiele Klangschalen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass da jemand dabei ist, der sagt, boah, nee, bloß nicht, lass mal.
Ja, ist ja okay. Ja?
Genau. Wenn ich sage, ich arbeite mit Klang, dann habe ich das so viel breiter aufgestellt.
Das könnte ja auch Musik sein, du kannst auch singen, du kannst auch als Obertonsänger dann da reingehen oder sowas.
Ja, ich kann auch nur mit den Leuten sprechen, weil das ist ja auch Klang. Mhm. Verstehen viele Leute aber nicht. Klang ist dann immer verknüpft mit einer Gitarre, einem Klavier und so, aber genau. Das ist meine eigene Stimme. Ja, auch die ganze Zeit Klang erzeugt, wenn ich sie benutze, das ist schon ausgeblendet. Wenn ich halt aber in so einem Ansatz sage, ich arbeite im Spektrum Yoga, Atem, Meditation und Klang, dann ist es schon nochmal größer und breiter. Ja, und das ist überhaupt noch gar nicht mit irgendeiner bestimmten Methode oder mit einer Yoga-Richtung oder mit irgendeinem Instrument versehen. Und ich glaube, das kann hilfreich sein. Also auch die Tür vielleicht einen Moment länger offen zu lassen und zu sagen, habe ich jetzt zwar noch keine konkrete Idee davon, was derjenige macht, aber klingt erstmal interessant. Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen Psychologie auch, ne? Wenn ich sage, ich spiele nur Triangel, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass ich da ein breites Anwendungsspektrum für finde. Wenn ich den ganzen Tag Triangel spiele, das wird wahrscheinlich irgendwann nervig und auch nervabtötend.
Das heißt, man könnte jetzt jemanden sagen, der irgendwo mal angefragt hat und die haben ihm gesagt, ich habe mir einfach abgelehnt wegen, was weiß ich, fehlender Zertifikate oder noch keine Erfahrung, dass das nicht bedeutet, dass das bei Hospizen oder auch bei Palliativstationen so ist, sondern dass es nur bei dieser einen einzigen so war. Und bei der nächsten kann das Haus aufgrund der Trägerschaft oder aufgrund der Leitung oder wer auch immer diese Entscheidung trägt, ob da jemand ehrenamtlich reinkommt oder auch beruflich, teilzeitberuflich reinkommt, dass das an den Entscheidungsträgern liegt und nicht an der Institution, Hospiz oder Palliativstation als Gesamtes.
Könnte sein, ja.
Also mehr durchaus, wenn man da Interesse hat, weiter probieren und einfach dann andere Häuser auch in der Nähe einfach zu gucken.
Ich beschreibe es nochmal ein bisschen anders. Ha? Man muss ja auch ein bisschen überlegen, okay, was wird in so einem Haus an Positionen, also auch an Fachkräften und Pflegekräften und so gebraucht und bedient. So, dann hat man zum einen halt das Pflegepersonal, dann hat man Pflegeleitung, dann gibt es das Ehrenamt, dann gibt es die ganzen Mediziner, also die Palliativärzte und Ärzte und Ärztinnen. Dann gibt es das Ehrenamt und dann gibt es verschiedene andere erweiterte Zusatzangebote wie Pediküre und ein Friseur und ein Physiotherapeut und ein Masseur und all sowas, ja. Und da darf man sich dann fragen, okay, wo gibt es denn eine Möglichkeit, sich da einzureihen und einzugliedern? Das ist immer nicht hilfreich, genau das auch noch bedienen zu wollen, was möglicherweise in dem Haus schon abgedeckt wird oder auch von jemandem, der das macht, abgedeckt werden kann. Ja, bei mir ist das ganz konkret, das passiert ja immer wieder, dass dann Musiktherapeuten auftauchen und wir hatten auch Musiktherapeuten, auch in der Zeit, bevor ich dort angefangen habe. Das heißt, das, was ich da inhaltlich zu einem Teil auch abdecke, ist Musiktherapie.
Ohne, dass du Therapieschein oder ein Musiktherapeuten-Zertifikat oder das ist ja teilweise auch im Studium, hast.
Ja. Ja. So, da kann man sich jetzt fragen, ja, wie kommt das zustande?
Ja.
Und ich habe das, glaube ich, auch in einer unserer anderen Folgen schon mal angesprochen, dass ich von ausgebildeten Musiktherapeutinnen weiß, mit denen ich Gespräche dort drüber geführt habe, wie ich da bei uns im Haus auch wirke und arbeite, weiß ich, dass die sagen, dass was du da machst, so wie du das machst, wie du mir das hier beschreibst, ist es mehr als das, was inhaltlich in Musiktherapie überhaupt unterrichtet und vermittelt wird. Weil dieser ganze spirituelle und meditative Aspekt und auch dieser yogische Aspekt bei mir da ja mit reinfließt, so. Und somit ist es eigentlich nicht mehr Musiktherapie in dem, was Musiktherapie in sage ich mal, im Kern abbildet, sondern fließen andere Komponenten mit rein. Und somit bin ich halt jemand, der quasi in diesen Bereich Musiktherapie mit reinschneidet, aber im Kern woanders gelagert bin, sage ich jetzt mal. Und das, finde ich, darf man sich halt auch immer vor Augen führen, wenn ich auf ein Haus zugehe oder wenn ich eine Idee habe, hey, da gibt's eine Palliativstation, da gibt's ein Hospiz, da gibt's ein Pflegeheim, sich erstmal anzugucken, wer ist denn überhaupt schon da und wer von denen, die da sind, machen was, wann, wie oft und wie viel und vielleicht auch in welcher Art und Weise. Und da erstmal zu gucken und zu beobachten.
Weil es ist ja, wie kommt man denn jetzt in so gucken und beobachten? Das schreiben die ja nicht auf ihre Webseite drauf. Da muss man dann schon irgendwo mal reingehen und irgendwie einen Kontakt knüpfen oder so und ein Gespräch führen oder wie läuft das?
Würde ich empfehlen, ja. Ja. Weil es ist ja so, also ich erlebe das ja auch immer wieder. Wenn ich jetzt sage, ich habe 12 Stunden die Woche, die ich dort zubringe. Und in der Regel, wenn ich dort 12 Stunden bin, dann kann man sagen, bin ich davon zwischen 9 und 10 und 11 Stunden bei den Bewohnerinnen. In der Behandlung oder in Kontakt oder im Gespräch. Das heißt, diese 9 Stunden, die ich bei denen bin, braucht im Prinzip niemand mehr vom Pflegepersonal bei den Leuten sein. Weil das muss man sich irgendwann auch aus einer Zahlenperspektive und aus einer Betriebswirtschaftsperspektive angucken. Wenn ich weiß, da kommt jemand, der 2 Stunden mit Frau Schröder verbringt, dann habe ich 2 Stunden mehr Kapazitäten, die das Pflegepersonal für irgendwelche anderen Aufgaben zur Verfügung hat. Wenn ich weiß, da kommt noch das Ehrenamt am Dienstag und am Donnerstag und dann sind die auch so und so 4 Stunden da, dann sind 2, 3 Leute und kommen ja viel mehr letztendlich. Dann weiß man ja, diese Leute sind in dieser Zeit durch andere professionelle oder ehrenamtliche Leute betreut. Das heißt, es ist ein besserer Betreuungsschlüssel, weil die mit angenehmen oder inspirierenden Dingen betreut werden.
Ja.
Und so würde ich da auch rangehen. Also wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, wie komme ich irgendwo rein? Wie kann ich das machen? Dann würde ich nicht da hingehen und sagen, ich habe mir eine Klangschale gekauft, ich spiele jetzt Klangschale. Sondern ich würde hingehen und sagen, ich interessiere mich für die Arbeit oder ehrenamtliche Arbeit bei euch im Haus. Welche Möglichkeiten gibt's da? Kann ich einfach mal an 5 Nachmittagen kommen zu verschiedenen Uhrzeiten, vielleicht auch vormittags mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie läuft eigentlich der Tagesablauf hier im Haus ab? Weil das ist meine Überzeugung, dass wenn ich das weiß, wann läuft was, wann ist Waschen, wann ist Mittagessen, wann kommen die Angehörigen, wann ist Besuch, wann ist dies, wann ist das, dann kriege ich viel eher und näher eine Idee davon, wo könnte ich denn selber die Sachen, die ich machen will, reinbringen. Ja. Mhm. Und ich glaube, es ist gut, am Anfang auch so eine gewisse Zurückhaltung da walten zu lassen, also nicht zu viel zu wollen und zu viel zu fordern. Sondern erstmal zu sagen, ich habe hier ein grundsätzliches Interesse, rauszufinden, was ihr hier macht und wie ihr das macht. Vielleicht mal ein paar Fragen stellen, irgendjemanden vom Pflegeteam fragen oder vom Ehrenamt, kann ich da mal mitlaufen, dass man einfach mal so Sachen sieht und beobachtet und hört. Ja. Statt mit der Klangschale
so reinzukommen
und zu sagen, ich spiele jetzt Klangschale 3 Stunden. Das will ja keiner hören. Also.
Jetzt hast du ein paar Mal das Ehrenamt erwähnt. Mhm. Da kommt das Ehrenamt. Mhm. Wie stellt man sich denn das jetzt vor, wenn das Ehrenamt kommt? Das klingt wie das Finanzamt kommt oder sowas.
Na, das sind halt ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auch an bestimmten Tagen in der Woche oder manchmal auch zu freien Zeiten ins Haus kommen und dann auch die Bewohnerinnen und Bewohner besuchen. Teilweise dann Gespräche mit denen führen, die mal zum Spazieren ausführen, mit denen was spielen oder was vorlesen. Also es ist ganz unterschiedlich. Es sind einfach Leute, die einen Teil ihrer Zeit, ihrer freien Zeit zur Verfügung stellen, um dann Zeit mit diesen Menschen dort zu verbringen. Ja.
Die sind ja auch irgendwo reingekommen. Kommen die meistens dann über so einen Verein?
Genau, also es gibt...
Der die dann bestückt oder über kirchliche Organisationen?
Also zumindest bei uns im Haus und ich vermute, es wird auch in anderen Hospizen und auch in Palliativhäusern möglicherweise, gibt es tatsächlich Mitarbeiter, die nur fürs Ehrenamt zuständig sind, also die diese ganze Ehrenamtsarbeit koordinieren und verwalten und auch schulen und gucken, was brauchen die an Qualifikationen oder an Kursen auch, damit man da reinkommt. Aber den Weg bin ich ja nicht gegangen, also das war mir eigentlich von vornherein klar, auch auf die Art und Weise, wie ich ja quasi angefragt worden bin, die haben ja sehr konkret nach einem Yoga- und Meditationslehrer gesucht und nicht nach jemandem, der ehrenamtlich Yoga unterrichtet. Genau. Und das, glaube ich, macht auch nochmal einen Unterschied, weil wenn man auf diesem Ehrenamtsweg unterwegs ist, dann ist es ja ein Ehrenamt. Das heißt, das wird dann in der Regel auch nicht mit Honorar vergütet etc.
Nee, genau.
Sondern das ist halt quasi ein Schenken und zur Verfügung stellen von Zeit oder was auch immer man mit den Leuten dann halt macht. Ja. Und das mache ich ja auch zu einem gewissen Teil. Das heißt, ein Teil von meinen Sachen, die ich mache, die rechne ich auch nicht ab, sondern dann bin ich mal einen Tag da und habe so das Gefühl, so heute irgendwie, nee, heute rechne ich das mal nicht ab. Das ist dann so mein stillschweigender Ehrenamtsanteil, den ich da so reingebe. Also, aber natürlich
Sewa-Dienst.
ein anderer Teil, der läuft bei mir einfach über eine Honorarvergütung. So. Ja. Und das muss man sich halt vorher überlegen, weil wenn man so reingeht und aber die Vorstellung hat und ich brauche da aber irgendwie einen finanziellen Ausgleich für, weil das halt einen Großteil meines Handelns und meines Wirkens ausmacht, da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man dann eben nicht auf diese Ehrenamtsschiene geschoben wird oder da irgendwie reinrutscht, weil dann wird es, glaube ich, schwierig, von da aus auch wieder einen Move wegzumachen. Also wenn einem das wichtig ist, ne? Wenn man sagt, das ist für mich total legitim, dass ich das als Ehrenamt mache, dann ist es ja auch okay. So. Und die Fragen, die sollte man sich, glaube ich, aber alle im Voraus gut stellen. Also was will ich da machen? Wie viel will ich da machen? Brauche ich da irgendeine Form von Ausgleich für? Oder bin ich anders so gut aufgestellt, dass das keine Frage ist und keine Rolle für mich spielt? Weil ich sehe das für mich mittlerweile als meinen, sage ich mal, 70-80-prozentige Haupttätigkeit, auch wenn das ja auf die Woche bezogen nur relativ wenige abgerechnete Einsatzstunden sind. Aber es ist natürlich vom Emotionalen und auch von wie tief ich da in die Verbindung mit den Menschen gehe, etwas, wo ich ja auch immer sage, ich könnte das gar nicht, das kann man nicht als 30 oder 40 Stunden Job die Woche machen. Also das würde für mein Empfinden dann auch die Tiefe und die Qualität wieder rausnehmen. Also wenn ich wüsste, ich müsste jeden Tag 8 Stunden das machen, was ich da jetzt über 3 Tage verteilt in 12 oder in 14 oder in 15 Stunden mache, das wäre für mich nicht vorstellbar. So, weil ich.
Dann wirst du zum Physiotherapeuten.
Ja, sozusagen, genau. Ja.
Ja, dann
wirst du. Dann kommt man in diese gleichen Raster rein und in diese gleichen Taktung.
Ja, genau.
Und das will ich halt eben nicht. Ja. Ich möchte halt gerne diese Tiefe bereitstellen können. Ich möchte auch die Freiheit haben zu sagen, da ist jetzt Frau Meier und Frau Meier hat Lust auf Yoga und Atem und Bewegung und genießt es, sich in alle Richtungen zu drehen und zu bewegen und vor den Übungen aber nochmal 20 Minuten Monochordklang zum Einstimmen zu hören und danach nochmal den Gong und das Monochord. Und dann brauchen wir da halt 1,5-2 Stunden für und dann ist das so. Und dann möchte ich auch in der Lage sein können zu sagen, und dann machen wir das. So, ohne im Hinterkopf zu haben, eigentlich hätte ich jetzt schon bei Herrn A und Frau B und Herrn C
sein
müssen. So, ja. Weil dann kann ich nicht mehr in der Präsenz sein für das, was gerade bei Frau, ne? Ich möchte mich bewegen, dran ist, sondern dann tickt bei mir die ganze Zeit die Uhr im Kopf. Und das ist.
Ganz genau.
Das kennst du selber, wenn wir in diese tieferen Klangräume und auch in diese tieferen Bewusstseinsebenen so eintauchen, alleine und auch gemeinsam mit behandelten Menschen, dann ist das Erste, was verschwindet, ist dieses Raum-Zeit-Raster.
Ja. Und das ist im klinischen Umfeld schwierig. Ich habe das ja selber gemerkt, weil als du das mit deinen Zertifikaten dann erzählt hast und dass du das nicht hast, dann kam mir das sicher auch in der Privatklinik, wo sehr viele psychosomatischen Menschen mit Burnout, Stress und Schlafstörungen und ähnlichen Themen waren. Da bin ich ja auch rein und habe mich da vorgestellt. Ja. Die nennen übrigens im im klinischen Bereich ihre Patienten und also übernachten tun die sozusagen, übernachten und essen. Mhm. Das ist wie so eine Hotelanlage. Mhm. Die nennen sie Gäste. Oh, ja. Und die anderen nennen die gleichen Leute Patienten. Und da war ich, weil ich im therapeutischen Kontext war, in diesem klinischen Umfeld, ja. Da musste ich mich der Chefärztin dann einfach vorstellen, was machen sie, wie's. Und dann hat die auch so gesagt, das ist ja eine Anwendung, was sie da tun. Weil für sie das Ding ist, wie Anwendungen, das machen Ärzte und Therapeuten. Genau. Aber nicht so einer wie ich. Ich habe ja keine Zertifikate. Auf meine Wand hier hinten, das sind zwei Bilder, da sind keine Zertifikate dran. Und trotzdem aber hat sie gesehen, das ist wertvoll für unsere Patienten. Mhm. Dieses Thema Klang und Schwingung. Und dann war ich da über 4,5 Jahre lang drin und ich habe diese Einzelbehandlungen dort auch gemacht, ohne ein Zertifikat dafür zu haben. Und habe dabei so viel für mich gelernt, weil da kommen ja nicht nur, wie behandle ich jetzt einen Menschen. Also ich hatte dieses Zeitthema ganz klar, weil diese Räume ja danach für andere gebucht waren. Ja. Und ich hatte ja schon den Luxus, dass ich gesagt habe, wenn ich mit meinem Gong komme, die wollen den ja immer haben. Also bei mir ist nicht, ich gehe ohne Gong rein, sondern die buchen mich wegen Klang und Schwingung, wegen dem Gong. Dass ich den Raum 15 Minuten vorher brauche zum Aufbauen und dass ich den Raum danach 15 Minuten brauche zum Abbauen und ich habe eine Stunde. Ja. Und die anderen Behandlungen, die sind ja immer 45 Minuten, 40 Minuten, 50 Minuten. Ich habe 60 Minuten und vorher und nachher noch eine Auf- und Abbauzeit. Ja. Das hat mir ein bisschen die Freiheit gegeben, nicht so sehr auf die Zeit achten zu müssen. Ja. Wenn es mal 7 Minuten, 9 Minuten drüber ist, dann war das nicht schlimm. Ja. Und ich habe auch genau diese Zeiten, die du erzählt hast, wo ist es sehr, sehr geschäftig und wo ist weniger los. Ich habe mir meine Termine am liebsten am Nachmittag gemacht, weil am Vormittag haben sie ihre ganzen Hautscreening und jetzt haben sie das und dann haben sie noch ihr Schlaflabor und boom. Und da bin ich total in dieser Busy-Zeit drin mit meinem Klang, mit meinem Schwingungsthema, wo ich dann mit den Menschen in die Tiefe reingehen will, habe ich gemerkt, Nachmittag ist viel, viel besser. Voll. Da ist viel, viel weniger los, da sind diese Räume nicht so belegt, da finde ich viel, viel leichter einen Termin. Und da geht's dann auch so rein, wie komme ich mit einem Menschen in diesen Kontakt hinein? Das ist ja sozusagen auf so einer Metaebene, das kriegst du in so Ausbildungen ja oftmals nicht mit, sondern jetzt ist jemand da, den kenne ich nicht und da ich ein Externer war, habe ich auch die Patientenakten nicht gesehen, sondern der musste sich sozusagen mir ganz neu vorstellen. Mhm. Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Was haben Sie? Das natürlich nicht in solchen Fragen, sondern über ein kurzes Gespräch. Und dann sind wir aber relativ schnell und gut dahin gekommen. Weshalb sind Sie hier im Haus? Und dann gehen wir durch eine bestimmte Form der Gesprächsführung, kommt man relativ schnell dahin, weil sie mit Symptomen ja meistens kommen. Ich kann nicht schlafen oder ich bin so voll Stress, deshalb bin ich ja hier, dass das hier nur das Symptom ist, sondern was für ein Muster steckt dahinter, dass du in dieser Dauerstressschleife bist, dass der du selbst nicht mehr rauskommst, oder was für ein Muster steckt dahinter, dass du in so wenig Energie hast, weil dir deine Schlafqualität fehlt. Und dann geht man da relativ rein und am Ende entdeckt man immer Muster, die nicht aus dem Außen kommen. Das ist mein Job, mein Beruf, mein Dadadam, sondern es ist in meiner Persönlichkeit, es ist in mir. Und da sind dann viele Aha-Momente, so, wo ich immer mal dran denken muss von einer Frau, die, bei der ging es dann am Ende auf den Punkt, sie kann nicht Nein sagen. Und deshalb hatte sie so unheimliche Stressthemen, ne? Ganz einfach, weil sie nichts ablehnen konnte, weil sie nicht Nein sagen konnte. Und das wiederum hat dann im Hintergrund, warum denn nicht? Was wäre denn, wenn sie jetzt öfters ablehnen würde? Das ist die Angst vor eigener Ablehnung, dass sie selbst abgelehnt wird und dass sie das Gefühl auch anderen nicht vermitteln möchte. Und deshalb hat sie einfach alles aufgenommen. Und zu solchen Themen kommst du dann innerhalb von wenigen Minuten, geht das, wenn du das einfach oft genug wiederholen darfst, wenn du in einer Situation sein darfst, wo das immer und immer wieder kommt. Und dann wirst du einfach über die Monate hin besser und besser und besser. Ohne, dass da hinten ein Zertifikat hängt.
Ja, weil eben das ist ja der Punkt, du kannst ja das Training oder die Ausbildung oder den Kurs oder das Coaching genau für diesen Themenbereich machen, aber dann hast du den Zettel und stehst aber genauso ratlos da mit dem Zettel, weil du gar nicht weißt, wie du anfangen sollst. So, deswegen.
Das ist der Punkt, genau.
Und das, so ist es ja auch, also so habe ich ja auch das da angefangen vor über 5 Jahren, wo ich gesagt habe, okay, was ist jetzt hier zu tun? Wie soll das gehen, Yoga, Meditation? Weiß ich, keine Ahnung. Ich kenne kein Hospiz von innen und ich bin eigentlich auch kein Yoga-Lehrer. So, wollte ich ja nie sein. So, aber okay, das ist jetzt hier die Aufgabe und die Anfrage und jetzt gucke ich mal, was das ist, weil es ist ja oft auch so mit Stellenanzeigen, da wird da alles mögliche reingeschrieben, was ja auch utopisch ist.
Ja.
So, und dann gibt's ja diese Leute in der Regel gar nicht, die das alles bedienen sollten, was in diesen Punkten da drinnen steht. Aber klar ist, sie brauchen irgendjemanden für irgendwas. So. Und manchmal kann sich das ja auch verändern. Und ich glaube, heute in dieser Zeit, in der wir leben, ist viel mehr Flexibilität und auch übern Randdenken möglich, wenn man halt signalisiert, dass man selber offen dafür ist. Ne, wenn man immer nur sagt, okay, sie suchen einen Therapeuten, bin ich nicht, dann bin ich wohl raus, dann wärst du ja auch nicht 4 Jahre da geblieben.
Nee.
Ich bin jetzt kein Therapeut dafür, das tut mir leid, dann müssen wir nochmal wen anders gucken.
Ja.
Weil du hast auch gesagt, okay, ich mache das hier erstmal und dann gucken wir, was passiert und wie die Leute reagieren. Und dann sieht man, das finden die cool, das macht was bei denen, das wird ja Feedbacks geben, das spricht sich dann rum, die Ärzte sprechen dann mit den Patienten, die sagen, was da
genau
passiert,
so,
ist ja der Wahnsinn und so. Wie auch immer, wissen wir ja oft auch gar nicht, ne, welche Kreise das nimmt. Aber ich sag mal so, wenn du 4,5 Jahre da bist, ohne Zertifikat, passiert es nicht einfach so, sondern es passiert, weil eine bestimmte oder eine auch unbestimmte Wirkung dort passiert und weil irgendjemand sieht und da auch offen für ist, zu sagen, okay, das ergibt hier im Gesamtkontext irgendwie Sinn. Und da spielt uns natürlich auch der Lauf der Zeit rein, weil dieses ganze Thema Yoga, Meditation, Klang, das blubbert ja nun schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten durch alle möglichen Medien und mittlerweile auch durch die ganzen klinischen Instanzen. Das heißt, das ist ja Thema und Thema geworden und wird halt immer mehr gefragt. Also geh in irgendein Yoga-Studio und guck dir den Kursplan an. Hinter jedem zweiten Yoga-Klasse steht irgendwas wie und Klangbehandlung. Nicht Behandlung, sondern Soundbeds oder Klang.
Ja, so heißen die, genau.
Überall dabei. Ja, ja. Das heißt, da ist ein Bewusstsein für gewachsen in der letzten Zeit und das kommt natürlich auch in solchen Institutionen wie Hospiz, Krankenhaus, Palliativstation, von mir aus psychosomatische Klinik, kommt das irgendwann natürlich auch an und dann sagen die, okay, das finden Leute gut, irgendwas ist da vielleicht noch nicht final erforscht oder so, aber wir probieren das hier aus und wenn es den Patienten dient, dann ist es doch sinnvoll. Ja.
Die nennen das therapiebegleitende Maßnahmen.
Genau. Bei uns heißt das halt komplementäre Behandlung,
komplementäre Behandlung.
Therapie.
Ja,
genau sowas.
Ja.
Wobei es mir ja immer für mich selber auch wichtig ist zu sagen, ich sehe das eigentlich nicht als Therapie, also speziell im Kontext Hospiz, weil da geht's ja in erster Linie nicht mehr um Therapie, sondern da geht's halt um eine wohlwollende und liebevolle und schöne Begleitung, also der Leute, die ja im Prinzip austherapiert sind. So, ist auch nochmal ein anderer Aspekt, wenn man jetzt vergleicht Krankenhaus oder psychosomatische Klinik oder halt eben Hospiz. Ja,
ja,
klar. Es geht nicht mehr ums Therapieren und irgendwas zu heilen und sondern es geht darum, halt diese verbleibende Zeit noch so angenehm und so, ja, so lebendig wie möglich zu gestalten.
Ja. Genau, super. Ja, ich denke, da haben wir ja schon einiges jetzt dem Wolfram und all diejenigen, die überlegen, ob sie in Hospiz, ob sie da Kontakt aufnehmen, wie sie da reinkommen. Das klingt gut, das klingt cool und das Ding, was man dafür braucht, ist, den eigenen Mut aufzubringen, ohne die Zertifikate hinten an der Wand zu haben, da reinzugehen und zu sagen, ich möchte gerne etwas von mir da einfach geben, weil etwas von mir ruft, das ist ja auch manchmal oder sehr häufig eine bestimmte menschliche Reife einfach da. Du hast ja da nicht die 26-Jährigen drin, sondern du hast ja in der Regel jemanden, der schon eine bestimmte Lebenserfahrung dahinter hat und dann auch diese Begegnung auch stemmen kann. Das ist ja für viele ist ja der Tod noch so ein Tabuthema. Irgendwann hast du dann einfach diese Lebenserfahrung, dass du dem begegnen kannst, weil es ist ja nicht der Tod, das sind ja Menschen, das sind ja lebende Menschen.
Sage ich auch.
Von dem, ja genau, da einfach weiterzugehen und nicht zu sagen, oh, mir fehlen diese und diese Zertifikate und dann verlierst du 3 Jahre an Lebenszeit, um erstmal die ganzen Ausbildungen zu machen, sondern starte da, wo du jetzt bist.
Ich sage ja auch gar nicht, dass das völlig absurd ist, eine Ausbildung zu einem bestimmten Thema zu machen. Wenn einem das ruft, wenn man da Lust zu hat und wenn man die Kapazitäten dafür hat, dann ist das mit Sicherheit hilfreich. Aber ich finde auch dieses offen irgendwo hingehen und ein Feld neu erforschen, ohne dieses Denken, ich muss erstmal das Zertifikat machen, damit ich da mich überhaupt hinstellen kann. Sondern mach beides. Mach den Klangschalenkurs und geh aber in der gleichen Zeit schon mal in 3 verschiedene Häuser und guck's dir an, wenn du Bock drauf hast. So. Weil dann kannst du auf der einen Seite sagen, so, ich guck erstmal, was die hier brauchen und was da bei denen so der Alltag ist und krieg so ein Bild davon, ob das überhaupt ein Haus ist, wo ich mir vorstellen kann, wo ich mich vielleicht auch wohlfühle. Und auf der anderen Seite weiß ich, okay, ich habe mich da in der Praxis mit beschäftigt und kann das irgendwann dann da zusammenbringen. So. Und ich, gerade in diesen Bereichen Pflege, Palliativ, Hospiz, irgendwie therapeutische Begleitung oder Betreuung, ist ja dieses menschliche Begegnen und menschlich interagieren können, für mein Empfinden so viel wichtiger als jetzt die Technik oder die Spieltechnik oder
ne, eben, ja,
welches
genau.
Instrument ich da benutze. Das ist für mich bei uns im Hospiz im Prinzip völlig egal und völlig austauschbar. Also es ist nett, verschiedene Dinge zu haben und manches erzeugt eine etwas andere Wirkung als ein anderes Instrument, aber im Prinzip ist es für mich auch völlig austauschbar. So, und das ist auch nochmal so, genau. So ein Hinweis, sich nicht zu sehr abhängig zu machen von irgendeiner bestimmten Methode, von irgendeiner bestimmten Technik oder von irgendeinem ganz bestimmten Instrument. So. Weil, damit schließe ich jetzt vielleicht so als Bild, jeder Mensch für sich ist sein eigenes Instrument. Ja, mit seiner eigenen Stimme, mit seiner eigenen Schwingung. Das, was da passiert, ist ja im Prinzip ein zwischenmenschliches Spiel. Also sich begegnen, man begegnet jemanden, den man nicht kannte, in beide Richtungen. Also wir gehen hin und lernen jemanden neu kennen. Und diese Menschen, die uns ja auch 80 Jahre nicht gekannt haben, wenn sie dort in einem Hospiz einziehen, die lernen uns ja auch nochmal völlig neu kennen. Und das ist wie so eine spielerische Begegnung und auch so eine Einladung, das Ganze spielerisch zu erforschen. Also das Ganze nicht zu technisch, nicht zu steif, nicht zu formal zu machen, sondern zu gucken, so, wie können wir denn miteinander spielen? Also, und das auch hilfreich dafür zu verstehen, dass ja ältere Leute oft auch wieder so vom Gemüt und vom Innerlichen eher so in dieser kindlichen Phase des Lebens auch teilweise zu verorten sind. Nicht bei allen, aber bei vielen ist das so. Die sind dann so ein bisschen albern und so ein bisschen neugierig und so. Und das kann man dafür auch total gut ranziehen und mit reinbringen. Also diesen spielerischen, neugierigen Aspekt nochmal neu zu bedienen. Weil, wenn wir jetzt wieder so eine Ebene höher gehen, in der Lebensphase, in der sie sich befinden, also quasi zum Ende des Lebens hin, lernen sie ja auch einen Teil des Aspektes des Lebens kennen, den sie im Prinzip nicht kennen, der völlig unbekannt ist und der auch auf irgendeine Art und Weise erforscht und dem begegnet werden will. Und wenn man das spielerisch gestalten kann, dann ist das bestimmt hilfreicher und zielführender als mit Angst und mit Unsicherheit und mit zusammenziehen. Ja.
Ja, lieben Dank dir.
Ja, sehr gerne.
Dann haben wir eine tolle Session.
Super.
Bis hoffentlich nicht in Monaten,
nein, wir bleiben
sondern
jetzt mal dran,
ziemlich schnell.
So machen wir es.
Ja.
Mein Lieber, vielen Dank.
Super. Danke dir.